heute lassen wir die Einleitung sehr kurz und fangen direkt an.
Oh, das wäre aber ganz, ganz das wär cheeky.
Nee, wir haben noch was zu erzählen. Wir haben, wir können wieder
angehen, wie cool wir waren.
Ein bisschen. Komm, schieß los.
Nee, das wäre mir peinlich, wenn ich das wieder sage. Erzähl du mal.
Wir waren am Wochenende kiten.
Adventskiten.
Adventskiten.
So habe ich das mal getauft. Wenn man an einem Adventswochenende kiten.
Wo war deine Mütze? Nikolausmütze, oder?
Beim Kiten?
Ja.
Wäre nicht cool gewesen, ne?
Das wäre richtig cool gewesen. Aber wir tragen ja Helm. Safety first.
Ah, genau, ja, also genau. Aber den hätten wir ja auch in Rot kaufen können und hätten da was draufmalen können.
Oder drüber ziehen.
Oder so eine Lichterkette in wasserfest.
Ich weiß nicht, ob das eher
gefahren wird. Ich habe schon mal gesehen, dass das Leute mit ihren Kites gemacht haben, dass sie oben an den Kites so Lichterketten befestigt haben und dann sind sie so in der Dämmerung damit lang gesurft und gekitet. Gibt's Videos zu.
Hast du das auf Instagram gesehen, oder?
Weiß ich nicht, wieso lachst du so? Hast du das auch gesehen?
Ich habe das nie gesehen, aber das klingt irgendwie so richtig nach entweder Pinterest oder Instagram.
Das hat schon Videos. Also okay. Ich glaube, es war Instagram.
Okay.
Instagram.
Naja, folgt uns mal auf Insta. Wir haben noch nicht so viele Follower, muss man sagen.
Das stimmt. Ich möchte auch gar nicht sagen, wie viele, aber folgt uns mal.
Ja,
schaut euch das Trauerspiel selber an.
Wir werden vielleicht, haben wir ein Bild gemacht vom Kiten? Vielleicht laden wir eins hoch. Also
müssen wir mal gucken, ob wir eins irgendwas Gutes haben.
Ja, und dann lohnt es sich zu folgen, damit ihr seht, dass
wie viel Spaß wir hatten.
Dass wir nicht nur arbeiten, auch wenn wir in letzter Zeit, glaube ich, sehr viel. Vor allem du, würde ich sagen.
Naja, aber jetzt am Wochenende, wer saß da am Samstagnachmittag und hat gearbeitet?
Ja, ich
musste. Nee, Samstagvormittag.
Vormittags habe ich was noch was machen müssen. Das stimmt, also ich will ja dieses Jahr noch einiges hinbekommen. Aber darum soll es heute nicht gehen und ich würde sagen, ich begrüße mal unsere Zuhörenden und sage herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dis und Dat, einem Podcast, in dem wir unsere Erfahrungen und Herausforderungen auf dem Weg zum Doktortitel teilen. Mein Name ist Tabea und mir gegenüber sitzt Daniel. Und in dem heutigen Podcast reden wir über diesen Artikel Academia is just a job.
Bei Laurel Raffington oder Raffington, ich weiß nicht genau, woher sie kommt. Und es ist in Nature erschienen, ne? Jetzt habe ich das gar nicht mehr offen. Aber ist ein Nature-Artikel.
Genau, und der
Nature
ist
Human Behavior. Aber ich auch wahrscheinlich auch nur ein Kommentar. Okay, ja.
Ja, der ist dir über den Weg gelaufen?
Der ist mir bei X über den Weg gehoppelt, weil da auch eine große Diskussion entbrannt ist, ob denn Academia jetzt quasi das, was man macht, wenn man nach seinem PhD noch weiter in der Wissenschaft bleiben möchte, das nennen wir dann immer in Academia bleiben, dann geht es über einen Postdoc bis dann über verschiedene Wege dann vielleicht zu einer Professur. Und wie bin ich jetzt darauf gekommen, das zu erklären?
Weil ich gesagt habe, dir ist er über den Weg gelaufen.
Ah, genau. Und da haben natürlich viele diskutiert und auch viele Professorinnen und Professoren, die ihre Meinung dazu gegeben haben. Ist es denn nun ein Job oder ist es das nicht? Und ist es ein geiler Job oder ist es kein geiler Job? Ist es der Job vielleicht wert, dass es nicht nur ein Job ist, sondern eine Berufung? Und genau dieses Spannungsfeld wollen wir vielleicht so ein bisschen beleuchten heute. Wir wollen eigentlich erstmal in den Artikel gucken und uns da die Argumente anschauen, die da aufgezählt werden. Und dann wollen wir vielleicht selbst nochmal überlegen, was wir uns dazu denken.
Ja, also ich habe die Kommentare zu dem Artikel nicht gelesen, sondern nur den reinen Artikel. Und ich muss sagen, was mir am Anfang sehr gut gefallen hat, ist, was sie aufgemacht hat, so dass Forschung sehr viel mit Kreativität zusammenhängt und aber vielleicht das Ganze drumherum leider auch sehr viel mit Stress so verbunden ist. Und Stress und Kreativität sind jetzt irgendwie nicht so die beste Kombination. Aber dass das irgendwie trotzdem Hand in Hand oft gehen muss oder geht. Das fand ich super spannend und habe mich da sehr gesehen gefühlt, muss ich sagen.
War auch mein erster Reflex und mein erster Gedanke dazu. Und dann habe ich mir immer so gedacht, naja, vielleicht ist es halt auch manchmal einfach, manchmal brauchst du keine Kreativität. Jetzt überleg mal, oder? Jetzt, vielleicht liege ich ja falsch. Manchmal braucht man Kreativität, manchmal muss man aber nur knallhart Sachen durchführen.
Absolut, aber ich glaube, also ich habe...
Du meinst so für die wichtigen Momente, für diese Sparks of...
Ich glaube gar nicht, dass wir das so von der Gesellschaft als Kreativität einordnen würden, aber ich fühle mich selber zum Beispiel so krass verbunden mit KünstlerInnen, die ich irgendwie auf YouTube verfolge, die auch so einen Drive für irgendwas haben und so eine Begeisterung für was, wo sie fast nicht aufhören können, irgendwie das weiterzumachen und auch immer wieder zurückkommen und also auch irrationalerweise vielleicht manchmal sich mit Dingen beschäftigen, da so abtauchen, einfach weil es sowas, so einen Sog hat. Und ich finde, Forschung kann schon auch, wenn man nicht super gestresst ist, einen komplett irgendwie diese Neugier und diese, also ja, diese Neugier und Begeisterung und dieser Wissensdrang, finde ich, hat was Kreatives. Und ich habe mir das schon mal gedacht, bevor ich diesen Artikel gelesen habe, dass ich finde, da ist was dran. Okay. Kannst du es nachvollziehen?
Ja, aber ich würde es halt nicht als Kreativität bezeichnen. Also ich glaube, das, was du beschreibst, will ich jetzt auch keinen Namen geben, das darfst du dann selber machen. Ja, das ist ja eigentlich eher sowas wie Neugier. Oder Neugier und Wissensdurst. Jetzt habe ich dem doch einen Namen gegeben, obwohl ich es nicht geben wollte. Aber nur um zu sagen, dass das, glaube ich, genauso sehr von Stress beeinflusst wird, wie auch Kreativität.
Das kann gut sein. Ist das auf jeden Fall, sehe ich oft Parallelen mit Künstlerinnen, die ich jetzt auf YouTube verfolge, zu meinem Leben. Und dabei denke ich, wir machen ja Welten verschiedene Dinge. Also es ist so weit auseinander, was wir eigentlich so machen, aber trotzdem hat es so viele Überschneidungen.
Ja, beide
mit der Passion für etwas und mit diesem...
Andererseits macht ihr auch genau das Gleiche.
Was man?
Ihr beide malt ein Bild von dieser Welt und gebt es aus. Die Audiences sind ein bisschen anders. Das eine sind vielleicht kulturbegeisterte Kunstkritiker und bei dir sind es dann halt so lame PhDs wie ich oder Professorinnen oder Professoren, die es dann als Referees vielleicht dann bewerten bei einem Journal. Aber im Endeffekt macht ihr eigentlich das Gleiche.
Eben.
Eure Methoden sind ein bisschen unterschiedlich.
Ja, genau. Das Problem ist natürlich, wir haben nicht nur diese Kreativität, wie ich sie jetzt trotzdem nenne, weil sie nennt sie auch so, die wir ausleben dürfen, sondern wir können die eigentlich nur sehr selten ausleben, weil dieser Job doch sehr viel mit Stress und mentalen, gesundheitlichen Problemchen eventuell verbunden ist und das Ganze eben nicht so ein freundliches Arbeitsfeld immer sein kann.
Ja.
Langer Satz.
Langer Satz. Ich würde den kurz mal aufdröseln. Also ich glaube, was da oder zusammenfassen eigentlich, was sie schreibt, ist ja, dass die Struktur schon einfach falsch ist. Dass diese Struktur von Akademie so ist, dass man sehr viel Stress wahrscheinlich erfährt und dementsprechend weniger Raum für Kreativität hat, was ihr Argument ist.
Naja, es stimmt ja auch. Jetzt, wenn du denkst, so wenn man an Projekten arbeitet, man hat immer irgendwie dieses, okay, ich muss es irgendwie fertig bekommen, sollte irgendwie... publizierfähig sein. Ich sollte das auch rechtzeitig schaffen, weil mein Vertrag läuft bald aus. Bis dahin muss ich zeigen, dass ich es drauf habe und kann nicht einfach weiterforschen. Nicht einfach noch mehr Daten sammeln, noch mehr gucken, sondern es ist schon das Ziel, irgendwie ein Produkt, also ein Paper zu produzieren und das auch möglichst schnell. Zumindest in unserer Position als PhDs absolut. Und ich glaube auch als Postdoc, um dich wieder zu beweisen. Und ich weiß es nicht, wie es dann ist, wenn man eine Professur hat.
Ich glaube, das wird eigentlich fast immer da sein.
Ja.
Ich glaube, der ganze Stress ist ja auch nur oft da, weil eben das Forschen nicht bezahlt wird.
Mhm.
Oder wir werden nicht fürs Forschen bezahlt. Und es gibt auch viele ProfessorInnen in unseren Bereichen, die werden auch nicht fürs Forschen bezahlt, sondern die werden für ihre Lehre bezahlt, die sie halten. Und ich glaube halt einfach, Forschungsgelder sind schon sehr knapp. Ja, und dann kommt dann wahrscheinlich da auch der große Druck und der Stress her.
Ja.
Wie wir es am eigenen Leib erfahren, ohne das System jetzt in Schutz nehmen zu wollen. Aber ich kann erkennen vielleicht, woher es kommt.
Genau.
Nachvollziehen will ich eigentlich nicht sagen.
Naja, sie hat aber eine Lösung dafür. Wie ist sie denn?
Sie hat ja so ein Coping- oder Management-System, dass sie halt einfach sagt, it's just a job. Und das Ganze sagt sie, oder sie sagt erstmal, wir müssen eigentlich erstmal uns klar werden, dass wir zwei Sachen voneinander trennen. Einmal von die Wissenschaft, so genau das, was du beschrieben hast, die Suche nach der Wahrheit, also vielleicht noch mehr Daten sammeln, die Neugier auch, um das zu erforschen und halt das System an sich, also Akademie, wo die Strukturen so gebrochen sind. Und was sie eigentlich sagt ist, naja, behandle es einfach wie irgendeinen Job und arbeite deine Zeit, aber danach ist Feierabend zum Beispiel. So habe ich es verstanden.
Ja, würde ich auch sagen. Also diese Einstellung, die man haben kann, so eine innerliche Einstellung zu sagen, okay, ich werde dafür bezahlt, Ende. Es ist ja nur mein Job und mehr nicht. Es ist nicht meine Identität, es ist nicht irgendwie super schwer, das zu bekommen und jetzt habe ich es bekommen und muss irgendwie alles geben, alles opfern, um irgendwie erfolgreich oder ja, mich etablieren zu können, sondern es ist einfach nur ein Job. Ich werde einfach bezahlt und mache mein Ding. Ich finde, die Einstellung hat Vor- und Nachteile. Vielleicht können wir die mal so ein bisschen aufdröseln.
Ja.
Was natürlich diese Einstellung, wenn man die hat, einem helfen kann, ist es, gesunde Grenzen zu setzen.
Mhm.
Also ich glaube, sowas wie irgendwie komplette Selbstausbeutung kann das verhindern, Dauerstress vermeiden und auch das eigene Schuldgefühl so ein bisschen gering halten, weil man sich da einfach mehr von abgrenzt.
Ja, ich würde sagen, Nachteil ist aber, und das schreibt sie auch selber, wenn du es quasi wie nur just a job behandelst, ist es halt auch keine Garantie to get a job. Also, dass du kein, das nicht bedeutet, wenn du dich daran hältst, an ihren Gameplan, dass du dann automatisch einen Job kriegen wirst. Und da habe ich zum Beispiel auch viele Kommentare gesehen, dass, naja, dieser Job halt auch ein sehr außergewöhnlicher Job ist, dass du, keine Ahnung, mit 40, 80 Stunden Lehre pro Semester, ist von Uni zu Uni unterschiedlich, das war jetzt sehr extreme, glaube ich, Beispiele von Forschungsunis aus den USA, aber dass du dann auch schon mit wenig, sage ich mal, Lehre sehr viel forschen darfst, ist natürlich nicht wie jeder andere Job mit der hohen Autonomie, dass du ja vielleicht nicht mal vor Ort sein musst, sondern dann in der Welt irgendwelche deine Research-Visits machen kannst und das alles bezahlt ist, wie ein Fulltime-Job, der bezahlt wird. Und da haben die Leute dann gesagt, naja, da gibt es viele Leute, für die ist das der absolute Traum und die opfern halt richtig viel dafür. Und dann hat man halt vielleicht als jemand, der es nur als Job behandelt, keine Chance damit zu machen.
Ja, weil die Realität wird wahrscheinlich trotzdem eher so aussehen oder man hört zumindest, dass das System belohnt Personen, die vor allem das Ganze nicht als nur einen Job ansehen.
Ja, und vor allem auch einzelne Personen.
Genau.
Und nicht irgendwelche Arbeitsgruppen, die gemeinsam gewinnen oder so, sondern es ist dann eher so Superstars.
Genau, und du musst dich halt zeigen als Superstar. Oder es kann sein, dass man sich so zeigen muss. Wir wissen es halt nicht. Also, wir können nur mutmaßen.
Mutmaßen, genau. Aber jetzt weiß ich gar nicht, hattest du noch andere Vor- und Nachteile?
Naja, auf der anderen Seite, wenn man das halt aber zu sehr zu seiner Identität macht und versucht, dieser Star zu sein unter allen, kann das natürlich, und das schreibt sie auch, absolut mentale und gesundheitliche Folgen haben. Dass du halt, wenn du so sehr alles hergibst und es halt mal nicht klappt oder du dich überarbeitest im Burnout landest, ist schon die Frage, wie lange kannst du das machen und trotzdem noch gesund bleiben für die ganze Zeit.
Ja.
Und da kann es schon von Vorteil sein, sich immer wieder dran zu erinnern, okay, ich kann hier was geben, aber ich darf nicht alles geben. Das Wichtigste ist immer noch die Gesundheit, weil wenn ich nicht gesund bleibe, dann hilft mir auch der Traumjob nicht, den ich dann nicht ausüben kann. Ja. Also das muss man schon auch sagen.
Da müssen wir auch sagen, wir haben auch eine sehr fleißige Kollegin, aber die ist halt mittlerweile auch chronisch krank, weil sie wahrscheinlich so viel gearbeitet hat. Ich weiß, es hat damals mit so einem Stressausbruch angefangen, dieser Husten, und der ist ja nie wieder weggegangen. Und das ist halt etwas, was ich auch live verfolgen konnte, was echt für mich immer das Mahnmal ist, es besser zu machen. Also immer wenn ich gestresst bin, dass ich dann mir dann doch vielleicht ein Wochenende freischaufel und nichts mache.
Ja. Ja, das ist halt schon die Frage, wie viel. Also ich fand es super schön zu lesen, weil es eben irgendwie einem so Mut macht, sich abgrenzen zu können. Wenn man dann noch die Garantie hätte, dass man dadurch sich die eigene Zukunft nicht zu sehr verbaut, wäre das natürlich ein guter Ansatz.
Fiese Kommentare haben auch sowas gesagt, ist ja schön, dass die da so ein entspanntes Leben bei ihrem Labor haben und sie das so alles Happy Family oder Happy Company da machen. Aber die armen Leute, die dann auf den Jobmarkt gehen, haben sie geschrieben.
Aha, weil die dann anscheinend...
Ja, die sind dann vielleicht auch struktureller benachteiligt, wenn die weniger gemacht haben als andere zum Beispiel.
Klar.
Dann wurden sie vielleicht um diese Chance überhaupt... Also das ist schon was sehr Individuelles und ich glaube, es ist auch... Ich weiß es gar nicht, welche Struktur besser ist. Also ich finde die jetzige auch nicht super.
Mhm. Naja, das ist ja ein strukturelles Problem, dass es so sehr diese einzelnen Leute bevorzugt werden, dass es so wenig Forschungsgelder trotzdem gibt, dass es so ein begehrter Job ist, macht das halt auch.
Okay, wir können jetzt auch weiter zurückgehen.
Ja.
Wie löst man das? Woher kriegt man mehr Forschungsgelder?
Ja, das ist eben
schwieriger, ne?
Schwierig. Also die Frage ist eben, wie viel will man auch in Forschung stecken und wie viel ist auch sinnvoll? Natürlich finde ich, ist irgendwann, also ich glaube, als ich angefangen habe, war ich so, es gibt nicht genug Geld für Forschung, aber ich denke jetzt schon auch, es gibt schon auch, man kann nicht jeder, der einfach forschen will, nur weil er Freude dran hat.
Forschen lassen.
Das muss ich auch irgendwer sagen.
Also, zum Glück lassen sie sich nur forschen.
Ja, klingt so gemein, aber... Also ich weiß auch nicht, ob ich irgendwann gut genug bin, wo ich mir selber sage, es ist sinnvoll, irgendwie Steuergelder oder weiß ich was zu nutzen.
Aber fairerweise werden wir ja auch jetzt nicht fürs Forschen bezahlt.
Wir werden nicht fürs Forschen bezahlt, das stimmt. Aber
das machen wir noch kostenlos.
For free
für die
Wenn
Society.
Ich später eine Forschungsstelle habe oder so, man kann ja nicht unendlich viele Forschungsstellen schaffen.
Ja.
Nur weil wir, ich glaube, es gibt super viele, super neugierige Menschen, die diesen Job toll finden, aber... Das ist halt eben, es gibt halt nicht unendlich viele Forschungsstellen. Oder ich weiß auch nicht, ob es sinnvoll ist, unendlich viele zu schaffen.
Mir ist auch noch eingefallen, so, sie beschreibt das so ein bisschen als Lösung.
Ja.
Aber sie lässt irgendwie für mich so einen kritischen Part raus. Ist das jetzt so ein Appell an die Senior-Generation, dass die das umsetzen soll? Oder ist es so ein Appell an die junge Generation, dass die es, also die neue, also was heißt junge, die neue Generation an PhDs, dass die das als Job sehen sollen? Weil ich habe mich so gefragt, naja, also das Leverage oder so, die Macht, die so PhDs ausüben können, ist schon sehr gering im Abhängigkeitsverhältnis. Wenn dir dann dein Doktorvater oder deine Doktormutter sagt, naja, also ich erwarte hier, dass die Experimente oder die Regressionen hier heute Abend noch fertig werden und mach nicht zu lange, aber mach's noch fertig. Naja, dann wirst du vielleicht schon deine 14 Stunden da stehen, wenn die Alternative ist, dass du vielleicht rausfliegst aus einer Arbeitsgruppe oder deinen Doktor nicht kriegst.
Ja.
Wenn es ein Appell ist an die, sag ich mal, die Generation, die wirklich die Macht hat, das zu leiten so oder einzuleiten, Veränderungen, finde ich auch gut. Ich finde es schwierig, Leuten zu sagen, so, behandle es wie einen Job, wenn was anderes von dir erwartet wird. Vor allem betrifft das ja wieder genau die Leute, die ja eh schon, sag ich mal, weniger Macht haben, wie wenn man ins Ausland kommt oder dann, sag ich mal, hierher kommt nach Deutschland, um seinen Doktor zu machen oder aber auch Frauen. Vielleicht alle die, die schon eh unterrepräsentiert sind und vielleicht auch dann weniger noch Macht oder, sag ich mal, Support-Netzwerke haben. In dem Sinne, dass es dann vielleicht, gut, bei PhDs ist es ja nicht mehr so, dass mehr männliche PhDs gibt. Das ist, glaube ich, ja ziemlich bei uns in der Disziplin paritätisch verteilt. Aber dass man da noch mehr Rückhalt hätte. Und genau diese Gruppen sind dann ja wieder die, die vielleicht auch dann stärker wieder, die es nicht so stark durchsetzen können. Ja. Weil sie noch mehr Angst haben und noch mehr zu verlieren haben.
Voll. Ich verstehe dich sehr gut und ich finde es einen super wichtigen Punkt. Als du das gesagt hast, habe ich gedacht, jein, weil ich habe diese Einstellung zum Beispiel ganz am Anfang, habe ich mir die sehr oft sogar gesagt, weil ich...
Es ist nur ein Job, Tabea.
Die Frage ist, was ist das Schlimmste, was passiert? Okay, ich kriege meinen Doktor nicht. Ich glaube, dass man gekündigt wird, dafür muss man schon... Also, das sind auch Kosten.
Und da wissen wir mittlerweile, das geht eigentlich nicht.
Das ist... Also, ich will da nicht jetzt von allen... Also, wir wissen es nicht, wie es woanders ist. Aber ich glaube, dass jemand einen PhD kündigt, ist schon sehr unrealistisch, weil jemand neu einzuarbeiten... so teuer ist und so aufwendig ist und wenn Projekte schon angefangen haben, haben auch die Profs ein Interesse, dass diese Paper fertig werden. Deswegen ist, glaube ich, diese Abhängigkeit nicht nur, wir spüren natürlich die Abhängigkeit zu unseren Supervisoren, aber die haben auch eine Abhängigkeit von uns. Und da irgendwie zu sagen, hey, es ist auch nur mein Job, so ich habe trotzdem auch noch eine Freizeit und natürlich ist es vielleicht nicht so möglich wie in einem großen Unternehmen, wo du dann sagst, ey, es ist, keine Ahnung, 18 Uhr, ciao. Aber dass du dann trotzdem sagst, wenn es heißt, ey, hier um 7 will ich eigentlich, dass jeder noch da ist, zu sagen, nee, ich kann nicht, ich bin auch verabredet, ist ja schon auch möglich. Also zumindest, ja, machen wir nicht.
Ist es bei uns möglich.
Ja, es ist
also ich glaube,
ja, bei uns ist es auch nicht so möglich, muss man auch sagen.
Ich glaube, das ist bei anderen viel, viel schlimmer.
Es ist ja auch eine Frage von, wenn ganz viele Menschen anfangen, ganz viele PhDs anfangen, ihre Grenzen zu setzen. Und ich glaube, das ist in den Generationen schon passiert. Wenn ich so höre, was dein Supervisor erzählt, wie es früher war und wie es heute ist, dann fand da schon eine Veränderung statt, weil vielleicht jüngere Generationen schon auch gesagt haben, ey, ja, ich bin hier und ich bin bereit, viel zu geben, aber ich bin nicht mehr bereit, alles zu geben. Oder ich kenne meine Grenzen und ich muss nicht dein Auto waschen, nur weil du mein Supervisor bist. So, das ist nicht Teil meiner Jobbeschreibung. Meine Jobbeschreibung ist eine andere. Und das
Auto trocknen. Und wachsen.
Auto einparken, weil keinen Parkplatz ändert.
Ich wollte sagen, ich finde schön, dass du so eine flammende Rede für dich selber hältst als Motivationsrede. Ja. In Zukunft, wenn irgendwas bei uns am Institut los ist, werde ich diese Stelle im Podcast raussuchen und dann werde ich sie dir vorspielen, dann kannst du für Veränderungen sorgen von unten.
Ja.
Graswurzelbewegungen können auch was verändern.
Glaube ich auf jeden Fall auch, aber wie du recht hast, es ist schon schwierig, das umzusetzen. Vor allem mit dem Wissen, dass es dann vielleicht einem
in Zukunft verbaut. Ich fand es interessant. Also dieser Kommentar fand es eigentlich ganz lustig, weil dieser Kommentar, den wir gelesen haben, könnte auch einfach irgendwie so ein 5-minütiger Podcast sein, in irgendeinem so Therapie-Podcast, wo dann jemand sagt, naja, achte auf deine Boundaries und ciao, hast ein besseres Leben, dann ist nicht so toxisch.
Ja, ich finde eben auch, es ist wirklich so ein, für mich ist es eigentlich wieder so, ja, setze Grenzen, aber auch nicht zu viele, weil du musst ja trotzdem diese Begeisterung haben, die darfst du nicht verlieren, aber du musst auch gesund bleiben, deswegen doch Grenzen setzen. Also es ist immer diese Balance, also das nehme ich so ein bisschen mit.
Plus das Abhängigkeitsverhältnis, zumindest bei uns.
Zumindest bei uns dieses Abhängigkeitsverhältnis, aber auch dieses, mal kannst du dieses Mindset nehmen, ein anderes Mal solltest du es nicht übertreiben damit, weil sonst... Das ist auch nicht gut.
Aber sieh zu, dass du gesund bist, aber auch noch glücklich und noch, was weiß ich ja noch alles. Okay.
Produktiv.
Ja, aber eine Sache möchte ich jetzt zu diesem Paper noch sagen.
Ja.
Und zwar fand ich es voll interessant, ganz am Ende, ich weiß auch nicht, gar nicht so richtig den Kontext mehr. Ich habe es mir nur hingeschrieben, dass die bei sich in der Arbeitsgruppe auch das Academic Housekeeping gleich verteilen. Was ich so ein bisschen wie die Care-Arbeit im Institut beschreiben würde.
Genau, was fällt denn da drunter?
Ja, bei denen, die hätten jetzt Geburtstage und Tea Time oder so genannt.
Ja, ja.
Wäre das dann so organisiert, dass es irgendwie so gleich verteilt ist. Und da erinnere ich mich bei uns, es war so ungleich verteilt und es gab keinen Algorithmus, der irgendwie zugeteilt hat, wer sich um Geschenke kümmert. Und ich habe dann irgendwann gesagt, als ich mal ein Jahr hatte und mich um 3-4 Geschenke kümmern musste, so, ich habe keinen Bock mehr drauf. Und jetzt,
jetzt gibt es keine Geschenke mehr. Es wurde dann eingeführt, dass jeder sich einmal drum kümmert, aber das wurde ja auch nicht wirklich eingehalten. Oder das hat man mal so gesagt, nachdem man gesagt hat, hey, das kann nicht sein. Aber ja, ich fand es eher lustig, als ich das so gelesen habe, dass dieses Problem, weil ich dachte schon, dass ich mir über sowas Gedanken mache, ist irgendwie ein bisschen weird. Und dass aber dann eine andere Person darüber sogar schreibt und es veröffentlicht, weil dann so, okay, es war nicht so weird, dass man sich darüber Gedanken macht, dass es doch auch sowas wie Care-Arbeit am Institut gibt und dass das irgendwie auch auf alle Schultern verlagert werden sollte im Optimalfall und nicht nur auf wenigen Schultern.
Wie mit deiner Kaffeemaschine. Weißt du, es gab eine Zeit lang, da haben wir beide die jeden Tag geputzt und dann irgendwann jeden Tag. Wirklich, das meine ich ernst.
Ja, ist auch so. Okay. Nee, ich erinnere mich daran.
Und jetzt mittlerweile ist es, ich weiß nicht, ob wir das mal angesprochen haben. Ich glaube, irgendwann kam das mal schon zum Gespräch, ne? Oder sind wir einfach früher gegangen und da mussten sie mal andere machen?
Nee. Ich glaube, seit die neue Sekretärin da ist, macht sie es öfter mal.
Ah, okay. Aber ich dachte auch, wir hätten es mal angesprochen.
Das kann auch sein.
Dass es ja auch nicht geht. Wenn eh keiner mehr Kaffee trinkt.
Ja, nee, es wurde, ich glaube, im Zuge von diesen Geschenkdebatte hat man das angesprochen, dass es ja nicht sein kann, dass immer die gleichen irgendwie hier sich um alles kümmern. Oh. Und ich glaube, seitdem läuft es auch besser mit der Kaffeemaschine.
Ja, fand ich auf jeden Fall super witzig, weil, da gibt es auch andere Leute, die diese Erfahrung gemacht haben. Ich meine, es ist super entspannt, wenn man halt nicht die Person ist, die sich um Sachen kümmert. Das wäre es von meiner Seite zu dem Thema. Ich glaube, du hast noch ein bisschen was vorbereitet für uns heute.
Willst du noch sagen, was du mitnimmst oder nimmst du nichts mit?
In den Urlaub? aus dem Papier?
Aus dem Papier?
Aus dieser Papyrusrolle nehme ich mit, dass Balance sehr wichtig ist.
Ja, es ist wieder ein Thema zu Balance, würde ich auch sagen.
Balance und Boundaries.
Genau.
B und B. Jetzt brauchen wir noch ein drittes B, dann können wir eine Folge zumachen.
Irgendwas, was beschreibt, dass man doch auch Begeisterung. Es ist halt
Balance, Boundaries, Begeisterung.
Gut, ich habe keinen englischen Begriff, der irgendwie dieses...
Das ist egal.
Dass man schon auch die extra Meile ab und zu gehen sollte, solange das nicht auf die Gesundheit schlägt.
Ja, stimmt. Wir sind, wollte ich sagen, International Podcast.
Nee, aber gut, vielleicht in Zukunft irgendwann. Und damit würde ich sagen, sind wir am Ende.
Ja.
Und bevor wir aufhören und uns verabschieden... Wünsche ich allen
für
Zuhörer.
Heute aufhören. Für alle, die jetzt gerade, wo das Herz vor Schreck in die Hose gerutscht ist.
Aber es ist schon unsere letzte Folge. Zumindest für dieses Jahr.
Oh, Gott.
Okay, die letzte Folge. Damit wünschen wir natürlich was?
Frohe Weihnachten auf jeden Fall schon mal. Oder auch, wenn ich letztens belehrt wurde, dass man das jetzt noch nicht so richtig sagen darf. Wir wünschen euch trotzdem schon mal frohe Weihnachtsfeiertage.
Und natürlich dann, wenn es soweit ist, einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Ja, kommt richtig gut rein, setzt euch die guten Vorsätze.
Bleibt uns treu, vielleicht der Vorsatz in Zukunft weiterhin das und das zu hören. Wäre doch mal ein guter.
Genau, und wir machen uns den Vorsatz, wieder alle 2 Wochen eine Folge zu veröffentlichen.
Sehen wir mal. Und ich sage somit Tschüssikowski.
Und ich sage Ciao Kakao.
Bis dann. Ja, das war falsch von mir. Das ist wirklich falsch, das muss ich
rausschneiden. Keine Sorge, ich wollte gerade sagen, das kannst du eh raus. Ja. Du hast was Falsches gesagt. Das kann ja nicht sein, dass du mal nicht recht hast.